Willkommen an Bord des Business Class Podcast, deiner Reise in die Köpfe der Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Eine exklusive Produktion von Piabo, der Kommunikationsagentur für die weltweit innovativsten Unternehmen.
In der heutigen digitalisierten Welt wird Big Data oft diskutiert, aber sein wahrer Wert wird von vielen Unternehmen noch nicht erkannt. Mit immer mehr Daten, die uns täglich zur Verfügung stehen, eröffnen sich Chancen, tiefere Einsichten in Geschäftsprozesse, Kundenbedürfnisse und potenzielle Geschäftsmodelle zu gewinnen. Wer die Entwicklungen und Trends frühestmöglich im E-Commerce erkennen möchte, kann das mit Data-Driven Pricing tun. Hinter dem Begriff verbergen sich Mechanismen, die unser tägliches Shopping-Erlebnis beeinflussen. Preise, die nicht starr sind, sondern sich dynamisch verändern, angepasst an Feiertage, Schulferien, Konkurrenzangebote oder sogar darauf basierend, wie oft eine Person einen Online-Shop besucht. Ich wurde nicht mit der Idee geboren, ein Startup zu gründen, sondern wir sind mehr oder weniger durch eine glückliche Fügung dazu gekommen. Ich selbst komme aus einer Unternehmerfamilie, reflektiert CTO und Co-Founder Datran über die Unternehmensgründung von PriceLoop. Das Startup positioniert sich als Co-Pilot für Preisstrategien und verspricht durch automatische Optimierung und Transparenz den Einfluss von Preisen auf Kaufentscheidungen, Unternehmen vor suboptimalen Preisen zu bewahren. Kernfrage heute: KI im E-Commerce. Wie balancieren wir fortschrittliche Technologie und menschliche Erfahrung?
Herzlich willkommen, lieber Dat.
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, drei kurze Fragen für dich. Lieber Desktop oder Mobile Shopping?
Mobile Shopping.
Virtuelle Anprobe oder Produktbewertungen?
Produktbewertungen.
Impulskäufer oder eher der Schnäppchenjäger?
Puh, ich würde sagen beides. Ja, du hast mir jetzt drei Fragen gestellt und da stelle ich meine Frage an dir zurück, weil wir heute auch ein Thema sind. Wann war so deine letzte Erfahrung im E-Commerce-Bereich und was hast du für einen Preis bezahlt und fandest du es auch fair?
Also fair ist ja immer so eine Sache, ja. Aber ich muss sagen, ich bin manchmal dann auch ein bisschen zu ungeduldig, da jetzt ewig im Internet rumzugucken, kriegst hier noch günstiger und dann auch 1 Euro günstiger und dann findet man es dort günstiger und heißt aber, ja, da muss man noch 3,95 € Versandkosten dazu bezahlen, das ist dann doch wieder teurer. Also ich finde es teilweise eher sehr verwirrend. Ich verlasse mich dann auf die einige große Portale, wo ich dann sage, naja, irgendwie wird es dann schon so stimmen und schon okay sein und insofern ist da meine Erfahrung oftmals auch dann so, dass ich sage, naja, selbst wenn ich es irgendwo für 2 Euro günstiger finde, dann muss ich dann einen Account einrichten, denn das dauert ja auch wieder und dann weißt du nicht, ob das zu zuverlässig ist und dann gehst du dann doch immer wieder aufs Altbewährte. Insofern, mein Habit ist da eher auf den 2, 3 Seiten, wo ich immer was kaufe, dann mache ich das da auch weiter, weil mir das dann teilweise dann doch irgendwie nur um dann 1 Euro irgendwo zu sparen und hinterher dann doch enttäuscht zu sein oder dann extra einen Account einrichten zu müssen, dann kriegst du die ganzen Werbe-E-Mails. Also da ist mir manchmal dann meine Zeit dann doch wertvoller, als irgendwo dann 50 Cent oder 1 Euro irgendwo da zu sparen. Und ich wünsche mir manchmal, du konkret fragtest nach dem letzten Erlebnis, manchmal noch so ein bisschen mehr auch an Informationen, weil du weißt ja, wenn du irgendwo in den Laden gehst, da kannst du ja alle Fragen stellen, sagen, wie ist denn das und habt das noch in der Farbe und gibt es noch hier und da und könnt ihr nochmal im System nachschauen und so. Also ich habe dann immer schon noch ein bisschen mehr, gerade bei höherpreisigen Themen, so ein bisschen mehr Informationsbedarf und ich glaube, das wird sich in Zukunft ändern, vielleicht auch durch KI, weil es dann vielleicht da zu jedem Produkt so einen kleinen Mini-Chatbot gibt, wo ich dann auch Fragen, was dann aus dem ganzen Internet zusammengezogen wird, das gibt es vielleicht nicht in Blau auf dem Portal, aber vielleicht gibt es in Blau in der ganzen Range, wo ich, ach, dann gucke ich ihn doch nochmal woanders. Also ich glaube, da auch da wird KI vielleicht helfen, Dinge, die wir bisher vielleicht auch im stationären Handel lieber gekauft haben, dann vielleicht auch im sozusagen online noch stärker zu kaufen, weil einfach die Informationsdichte größer ist. Das glaube ich, schon. In der Einleitung hatten wir so ein bisschen auch gelernt, dass ihr bei PriceLoop sozusagen ja auch helft, Unternehmen quasi vor suboptimalen Preisen zu bewahren. Ein suboptimaler Preis für Unternehmen ist ja ein optimaler Preis für den Kunden, würde man sagen. Insofern, wie steht ihr generell, wenn ihr auch sowas, was ihr macht, sozusagen mit KI basiert, aus so einer ethischen Fragestellung betrachtet? Wie nähert ihr euch dem zu sagen, was geht, was nicht? Oder sind eure Systeme so standardisiert, dass ihr sagt, naja, wie das der Kunde letztendlich einsetzt und was der für Modelle damit hinterher fährt, das ist dann sozusagen seine Sache. Wir liefern ja nur die Technologie. Also wo ist sozusagen euer Approach generell zu diesem Thema des Dynamic Pricing?
Also ein guter Punkt, was du sagst. Also für die meisten Kunden ist ein optimaler Preis vom Unternehmen ein suboptimaler Preis für den Konsumenten. Allerdings ist es halt auch eine Frage, aus welcher Perspektive sieht man das. Ne? Also wenn man die ganze Zeit nur suboptimale Preise macht, dann wird das Unternehmen ja irgendwann auch pleite gehen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein Lieblingsprodukt hat, ne, zum Beispiel Müsli oder T-Shirt, die hat man zu einem gewissen Preis mal gekauft. Aber du weißt ja selber, wir befinden uns ja gerade in der Rezession. Das heißt, Preise gehen hoch, ne, für die Produzenten wird auch alles teurer. Und wenn die produzierenden Unternehmen sozusagen das nicht weitergeben, dann werden sie irgendwann sozusagen auch in eine schwierige Phase gehen können. Ne? Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass suboptimale Preise schlecht sind, ne, sondern die Frage, was ist ein fairer Preis? Ne? Da ist es ja auch so, dass Unternehmen meistens, also besonders bei uns, wir arbeiten sehr eng mit Amazon-Kunden zusammen, nicht immer wissen, was ist eigentlich ein Preis, den man sozusagen auch verkaufen könnte. Ja, und auf Amazon, also wenn man Amazon macht das ja selber. Ja, also die ganzen großen Big Tech Player, die machen ja selber sozusagen Preistests, wo sie sehr herausfinden, hey, ich könnte zum Beispiel ein Produkt XY zum Preis XY nochmal verkaufen. Ne? Also zum Beispiel, das Produkt kostet jetzt vielleicht 21,99 € und ich finde heraus, hey, ich könnte das Produkt aber auch jetzt für 22,99 € verkaufen. Und diese 1-Euro-Differenz macht schon sehr, sehr viel aus für ein Unternehmen. Ne? Diese 1 Euro kann das Unternehmen nutzen, um in neue Investitionen zu gehen, ne? Oder beziehungsweise auch sich abzusichern, ne? In solchen schwierigen Phasen. Also wir wissen ja selber, wenn man jetzt zum Beispiel die Preise auch nicht erhöht, also so ein gewissen Spektrum, dass man sozusagen ja, pleite gehen kann. Und das will man ja eigentlich auch nicht.
Dynamic Pricing bezeichnet eine Marktstrategie, bei der die Preisgestaltung von Produkten und Dienstleistungen an die sich veränderte Marktsituation angepasst wird. Unter Dynamic versteht man die fortlaufende Anpassung des Preises anhand bestimmter Konditionen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz und speziellen Algorithmen werden Faktoren wie Nachfrage, Lagerbestand und Marktwettbewerb berücksichtigt, um ideale Preispunkte zu setzen.
Nimm es doch mal mit, was war denn deine, eure Intention zur Gründung? Und ich meine, mit deinem Lebenslauf hättest du ja viele andere Job-Opportunities gehabt oder natürlich auch viele verschiedenste Gründungsoptionen im KI-Umfeld nachverfolgen können. Warum ausgerechnet Pricing?
Wie du schon gesagt hast, als ich Pricing gegründet habe, zusammen mit meinem Mitgründer, also Dr. Richard Schwenke, war das jetzt sozusagen nicht mein Ziel. Boah, das ist das Pricing-Unternehmen. Ich hatte schon vor 10 Jahren überlegt, hey, ich mache jetzt ein Pricing irgendwas. Sondern ich komme eher, wie du schon gesagt hast, aus dem Datenbereich. Also ich war ja vorher bei Axel Springer, habe den KI-Bereich da geleitet und an eher so Deep Learning, tieflernende Modelle gearbeitet, mit sehr viel unstrukturierten Daten. Allerdings, was mich immer beschäftigt hat, war Daten. Also Daten sammeln, Daten generieren und wie kann man das sauber machen? Weil das größte Problem, also oder wie soll ich das größte Problem, das Einfachste ist eigentlich das Modell zu bauen. Machine Learning Modelle sind eigentlich relativ trivial. Also sie suchen nach Mustern. Es gibt bestimmte Modelle, die man sozusagen darauf packt. Aber die größte Schwierigkeit ist, genug Daten zu bekommen und auch saubere Daten. Das war auch ein grundlegendes Problem bei Axel Springer und was ich bei anderen Konzernen oder anderen Unternehmen gesehen habe, dass normalerweise nie gute Daten gesammelt worden sind. Und dann ist es ja auch so, dass Machine Learning oder KI normalerweise immer nur ein Bestandteil eines Prozesses ist. Also man nutzt ja jetzt zum Beispiel nicht irgendwie ein Modell zum Spaß, sondern wie du gesagt hast, hey, ich würde jetzt zum Beispiel so ein Chat-System nutzen für so einen E-Commerce-Shop, um zum Beispiel mein Shopping-Erlebnis nochmal zu verbessern. Oder ich nutze jetzt irgendwie eine Automatisierung, also ein KI-Modell, um etwas zu automatisieren. Das ist eigentlich normalerweise Teil eines Softwares. Ne? Also was ich mir immer wollte ist, hey, wie könnte ich eine Plattform erstellen, wo zum Beispiel ein Business-Nutzer relativ einfach Regeln erstellen kann. Ne? Also ich war ja auch vor Axel Springer bei Idealo. Das ist, Idealo kennt wahrscheinlich jeder in Deutschland. Größter deutscher Preisvergleich. Da war es halt auch so, dass Idealo hat mega viele Daten, konnte aber damit nicht viel anfangen. Und ich habe da relativ was Einfaches gebaut und zusammen mit Marketing gearbeitet. Allerdings ist es so, ja, bei jemandem Marketing, also die waren auch schon technisch, konnten auch zum Beispiel SQL und so weiter sofort schreiben und ein bisschen programmieren. Aber für die war es immer trotzdem sehr schwierig, also Ideen umzusetzen in diesem digitalen Umfeld. Das war, glaube ich, 2020, so Anfang, habe ich überlegt, war jetzt auch schon ein bisschen länger bei Axel Springer und habe auch so ein bisschen das Unternehmertum vermisst. Genau, zu diesem Zeitpunkt habe ich dann auch meinen Mitgründer kennengelernt, haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt, weil in diesem Startup-Umfeld ist ja, man kennt sich, aber ja, war es halt noch nicht so eng. Und genau, und dann habe ich auch erfahren, dass er Contorion verlässt. Genau, mein Mitgründer kommt aus diesem Pricing-Bereich. Ne? Also war vorher, hat auch bei Contorion den Pricing-Bereich geleitet, und war vorher auch bei McKinsey Also er ist so der Pricing-Experte. Ne? Ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, hey, wow, in diesem Bereich, da gibt es noch so kein Leading Company so ein bisschen. Ne? Also so zum Beispiel, wenn man an CRM denkt, denkt man so an Salesforce. Wenn man an ERP-Systeme denkt, denkt man so an SAP. Genau, deswegen fand ich es relativ spannend, diese beiden Perspektiven zusammen zu kombinieren. Ne? Also aus dem Datenbereich und eher aus dem Pricing und die zusammenzulegen.
Nun gibt es ja traditionell Preisberatungen. Ja, ich glaube, Simon Kucher ist einer der ganz, ganz Großen, die dann dir sagen, was darf das Auto kosten oder wie sieht der Markt aus in verschiedenen Ländern etc. Ihr macht das Ganze sozusagen nun wirklich mit AI und im Bereich Dynamic Pricing. Wie stellt ihr mit AI-basierter Pricing-Modellen sicher, genaue Preisentscheidungen zu treffen, wenn reale Marktbedingungen, Feiertage, Aktionen, Promotionen ja doch sehr, sehr variabel sind? Also vielleicht kannst du mir jetzt mal mitnehmen, wie, how does it work?
Es gibt ja verschiedene Ansätze in diesen KI-basierten Modellen. Ne? Es gibt halt Elasticity-Based-Modelle, also das sind so traditionelle Modelle, wo du sehr viele Daten schon hast, ne, gesammelt hast, historische Daten. Zum Beispiel ein Produkt wurde irgendwie öfters mal verkauft zum Preis 15 Euro, dann wurde es irgendwie auf 23 Euro gesetzt und da hat sich die Menge auch verändert. Ne. Und man probiert sozusagen mit diesem Ansatz so eine Nachfragekurve irgendwie zu berechnen. Ne. Dieser Ansatz ist relativ schwierig, weil da muss man halt viele Daten haben. Und normalerweise ist es so, viele Unternehmen haben nicht so viele Daten. Also es werden relativ wenig Preispunkte getestet, ne? Und es wird sehr wenig datengetrieben gedacht. Und was wir machen ist, ich würde es auch sagen, es ist eine Whitebox-Lösung, also keine Blackbox, wenn man so zum Beispiel so eine elastizitätsbasierte Modell entwickelt. Wir machen ein Reinforcement Learning. Was das bedeutet ist, dass wir, es gibt so im Reinforcement Learning zwei Phasen. Ne? Es gibt eine Explorationsphase und es gibt eine Exploitation-Phase. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Aber in der Explorationsphase, wie der Name auch schon sagt, exploriert man verschiedene Preispunkte. Also sagen wir mal, wir haben einen Kunde, der verkauft, sagen wir mal, irgendwelche Kuschelbären. Und dieser Kuschelbär kostet 18,99 Euro. Und dann sagt unser Modell, hey, teste das Kuschelbär für 20,99 Euro und 16,99 Euro. Und wir balancieren da sozusagen auch verschiedene Tage. Ne? Zum Beispiel, du willst ja nicht, dass irgendwie der höchste Preispunkt irgendwie am Wochenende ist und der günstigste Preispunkt irgendwie am Anfang der Woche ist. Ne? Also unser Modell balanciert sozusagen auch die Wochentage und die Preispunkte und dann über gewisse Zeit, ne, sammeln wir Daten. Ne? Also wir sammeln, wie waren die Verkäufe, also die Einheiten, die sich verkauft haben, wie ist die Conversion Rate, ne? Und wie hat sich der Profit auch entwickelt. Ne? Und dann gehen wir so eine, wir nennen es Exploitation-Phase. Also ein typisches Reinforcement Learning. Du explorierst verschiedene Preispunkte heraus und dann sagst du, hey, ich würde gerne jetzt diesen Preis für eine gewisse Phase nutzen. Ja, sagen wir mal 3 Wochen, 4 Wochen. Und dann stellt uns unser Modell die Frage, hey, ist dieser Preispunkt noch optimal? Ja, weil das kann ja sein, du hast den Preispunkt jetzt von 18,99 auf 20,99 Euro gesetzt und deine Verkäufe gehen dramatisch runter. Und dann musst du erkennen, hey, okay, dieser Preispunkt war vielleicht während des Tests, ne, sehr gut, aber nach 4 Wochen hat sich das nicht etabliert, dieser Preispunkt. Ne, und dann musst du weiter testen.
Business Class, der Podcast von Piabo. Setze alle 2 Wochen deine Kopfhörer auf und trete ein in die faszinierende Welt der digitalen Revolution. Finde uns auf deinen bevorzugten Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Drücke auf Play und tauche ein in das Morgen, das heute beginnt. Wie sind die Einflussfaktoren sozusagen dann auch zum Beispiel, ganz weit im Simpel gesprochen, dass es ja auch heißt, wenn ich ein iPhone habe, oh, es müssen ja Leute sein mit ein bisschen mehr Geld, dann sind die Preise höher und wenn ich ein Android habe, dann sind sie günstiger. Da gibt es ja viele solche Beispiele. Wie verhält sich das? Wie stehst du dazu?
Das machen wir nicht. Also das ist so typisches diskriminierendes Pricing. Also das machen Airlines sehr oft. Ne? Also wenn du zum Beispiel von iPhone irgendwie zu Swoodoo gehst und irgendwie einen Preisvergleich machst, ne, und dann landest du irgendwie auf der Lufthansa-Seite über ein iPhone, kann es schon sein, dass du einen höheren Preis bekommst als jemanden, der sozusagen Android oder so weiter nutzt. Ne? Das ist nicht fair, also das finden wir nicht gut und das machen wir auch nicht. Ne? Und das ist halt auch, wir machen ja jetzt auch nicht zum Beispiel Intraday-Preissetzung. Also
nicht so dann dynamisch. Also wie weit geht die Dynamik da sozusagen?
Ja, also das ist ja auch so eine Sache. Es gibt ja, also wir arbeiten ja sehr eng mit Amazon-Kunden und da gibt es halt auch so die Buybox. Normalerweise hast du konkurrierende Produkte, da willst du halt die Buybox gewinnen. Und da gibt es halt auch Anbieter, die gehen halt zum Beispiel sehr komische Preispunkte runter. Zum Beispiel von 14,99 € setzen die 1 Cent runter. Dann kriegst du so 14,98, 14,95 und dann sofort, bis du irgendwie die Buybox gewinnst. Ne? Allerdings arbeiten wir in diesem Umfeld nicht so stark, sondern wir arbeiten eher mit First-Party-Produkten. Ne? Also wirklich, wo es halt keine Konkurrenz gibt. Ja, da ist es halt so, wenn du so oft den Tag, also am Tag den Preis veränderst, hast du wirklich eine sehr schlechte User-Experience. Also ich würde mich echt ärgern, wenn ich halt am Morgen irgendwie ein Produkt gesehen habe für, weiß ich nicht, 16,99 € und dann irgendwie am Abend geht es irgendwie 3 € hoch oder am Mittag irgendwie ist es ein ganz anderer Preis. Das ist eine sehr schlechte User-Experience. Wenn es am nächsten Tag ist, ist es halt wieder was anderes. Ne? Also die andere Frage, die man sich stellen sollte, ist allgemein Preisveränderung schlecht oder gut? Ne? Also Preisveränderungen sind gar nicht so schlecht. Ne? Man muss halt nur wissen, ist es okay für den Konsumenten? Ne? Also auf Amazon ist es zum Beispiel Preisveränderung auf Amazon ist total normal. Also Amazon macht das selber. Also dass die sehr oft irgendwelche Preisveränderungen durchführen.
Nun hast du vorhin gesagt, ihr achtet auf die Conversion Rate, guckt euch an, wie sind die Abverkäufe etc. Nun gibt es ja viele Dinge, die Abverkäufe beeinflussen. Das kann sein zum Beispiel, dass der Need steigt, weil wir näher an Weihnachten ranrücken. Deswegen Leute simply dein Kuschelbär, ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, kaufen. Das kann saisonal sein, dass da besonders viele Leute Geburtstag haben. Deswegen wird der Kuschelbär mehr verkauft, gab es 50 Cent mehr oder weniger Sinn. Das kann sein, dass Leute sehen, oh, da gibt es nur noch 3 Stück auf Lager, jetzt aber mal schnell. Ja. Ja. Oder weil die Versandoptionen mir gut gefallen und sagen, ach, heute gibt es denn irgendwie versandkostenfrei, whatever. Also es ist ja nicht nur der Preis, der sozusagen dazu führt. Ne? Und auch die Conversion Rate im Sinne von, man hat vielleicht die Google AdWords verändert und den Traffic-Schub verändert. Also wie könnt ihr denn wirklich rausfinden, dass es wirklich hier der Preis ist und dass ihr, wenn ihr das um Euro höher oder runter setzt, also wie können solche auch minimalen Änderungen das schon sozusagen beeinflussen?
Das muss man mal gucken. Den Preis, den wir herausbekommen haben, ist nur ein optimaler Preis für eine gewisse Phase. Ne? Also wie du schon gesagt hast.
Immer zeitabhängig.
Genau, es ist ein zeitabhängiger Preis. Also wenn du, also wir nennen es ja sozusagen auch mal Preistest. Ne? Also du kannst ja nicht nur einen Preistest machen und dann sagen, okay, diesen Preis setze ich jetzt für die nächsten 25 Jahre. Preise sind sehr dynamisch und Phasen sind dynamisch. Also zum Beispiel Sommerprodukte verkaufen sich halt vor dem Sommer viel besser. Im Sommer kommt es auf das Produkt an. Genauso wie Produkte, die im Winter gut verkauft sind. Und wenn du einen Preistest irgendwie im Sommer machst, hast du halt sehr wenig Preispunkte. Deswegen musst du ständig kontinuierlich diese Tests durchführen, um auch immer zu wissen, hat es halt einen statistischen Wert. Wenn du es nur einmal machst, hast du halt wenig Datenpunkte. Wenn du es öfters machst, kannst du mehr Daten sammeln. Ne? Und aus diesen Daten kannst du halt mehr Informationen, Schlüsse, also mehr Entscheidungen auch darauf machen. Ne? Und das ist halt das Allerwichtigste. Also ich glaube, dieses Konzept zu sagen, ich lasse jetzt mal irgendwie ein KI-Modell rauf und dann, der soll mir den Preis für die nächsten 25 Jahre berechnen, sowas gibt es nicht. Ne? Und das ist halt auch, die meisten KI-Modelle funktionieren auch so nicht. Ne? Also nicht nur im E-Commerce-Bereich, sondern überall. Ne? Also auch bei selbst fahrenden Autos. Es ist ja nicht so, dass wir ein Modell eingebaut haben und dann dieses Modell für die nächsten 20 Jahre irgendwie da ist, sondern die meisten selbstfahrenden Autos sammeln kontinuierlich Daten und verbessern dieses Modell. Ne? Und so ist es halt bei uns auch so, dass wir durch mehr Tests, ne, mehr Daten gesammeln, mehr Preispunktesetzungen, noch mehr Daten gesammelt haben und wo dann sozusagen im Mittelwert, ne, also wo der statistische Mittelwert dann auch sinnvoll ist. Ne, dann zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, es gibt Daten, die können wir nicht so sammeln. Ne, also das ist halt auch die Frage mit Korrelation und Kausalität. Ne, also zum Beispiel, es gibt Menschen oder Konsumenten, die sind kurz vor einer Kaufentscheidung und die hätten sowieso gekauft, ne, egal wie das ist. Ne. Also so dringende Produkte, ne, die man sowieso braucht, für jeden Preis. Und es gibt Konsumenten, die sind sehr preisempfindlich. Ne, und es gibt Konsumenten, ja, das ist halt, für die ist irgendwie alles egal. So, ne.
Ja, das verstehe ich manchmal auch nicht. Ne. Ich sehe das ja auch, ich bin auf einer Seite, recherchiere über irgendwas und denke, ah ja, ist interessant, kostet, wie viel ist jetzt, 29,95 € und so. Mhm. Und dann werde ich aber abgelenkt, irgendwas anderes und am nächsten Tag fällt mir, ach Mensch, du wolltest doch jetzt diesen Pullover kaufen, sage ich jetzt mal. Dann komme ich hin und da habe ich in meinem E-Mail was von, oh, sie haben ihren Verkauf nicht abgeschlossen, hier ist ein Gutschein, wenn sie jetzt kaufen, dann kriegen sie 10%. Ich sage, ja, das Ding jetzt eh gekauft, dass du mir jetzt hier noch 10% Gutschein hinterher wirfst, wäre jetzt gar nicht nötig gewesen. Ich hatte gestern eine schlicht und ergreifend keine Zeit und bin jetzt mal wiedergekommen. Oder, wir kennen ja alle diese genau. Dinge. Oder wo uns dann das Produkt dann über alle, durch das Retargeting, durch alle Dinge weiterverfolgt. Richtig. Und dann wird es irgendwie immer günstiger und hier noch ein 10 Euro Gutschein und dann noch ein Gutschein und so. Ich denke, Leute, entspannt euch mal, ich komme schon noch dazu, ich habe nur gerade keine Zeit und mach's am Wochenende oder so. Also das ist für mich irgendwie sehr sinnbefreit. Ja,
deswegen sage ich ja auch, umso mehr Daten du sammelst, desto mehr machen diese Entscheidungen auch Sinn und desto mehr macht der Preis dann auch Sinn, ne? Weil du probierst sozusagen mit sehr vielen Daten diese Sachen mitzusammeln, ne? Die man so nicht sammeln kann. Also ich kann ja dein Kaufverhalten nicht so genau erkennen, ne? Sondern ich muss es implizit aus den Daten irgendwie erkennen. Aha, okay, Thilo ist jemand, der hätte es sowieso gekauft, ne? Auch für den Preis. Ich hätte es eigentlich gar nicht anbieten müssen. Hätte ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht gesehen, weil du beschäftigt gewesen bist, ne? Aber vielleicht beim nächsten Kauf, ne? Oder beim übernächsten Kauf. Und dann macht diese Preisfindung auch Sinn.
Würdest du sagen, diese Preisfindungssoftware, nenne ich es jetzt mal, macht eigentlich Sinn vor allen Dingen bei diesen, sag mal, niedrigschwelligen Gütern, wo man sagt, da geht es um 10, 20, 30 Euro. Oder wenn es jetzt höherpreisige Güter sind, wo es um Tausende von Euro geht, neue Waschmaschine, Fernseher, was auch immer. Gibt es da ein Limit? Oder sagst du, das ist eine Kategorie, eine Industrie oder eine bestimmte Plattform, wo das besonders Sinn macht? Oder bestimmte Kundengruppen? Also wo was sind eure, wie selektiert ihr das? Wo macht das vor allen Dingen Sinn?
Ja. Also ich würde sagen, es macht überall Sinn. Also es gibt ja in höheren preisigen Segmenten hast du ja andere Preisfindung. Also zum Beispiel, wenn du 10% von 1.000 Euro hoch und runter gehst, ist dann eine ganz andere Differenz, als wenn du irgendwie 10 Euro oder 20 Euro...
Vielleicht weniger Leute, die so ein Produkt dann kaufen. Ne?
Also genau.
Jeder braucht Waschmittel und keine Ahnung, oder bestimmte Schuhe und so. Einen Fernseher kaufst du irgendwie alle paar Jahre mal. Ne?
Genau. Also es macht schon, also wenn bei uns macht Preistest extrem viel Sinn für Produkte, die viel verkauft werden, ne, wo viel Daten auch gesammelt werden könnten am Ende des Tages. Und da hast du recht, also das ist ja meistens auch der Case, wo sozusagen der Preis geringer ist, ne, also im Niedrigpreissegment. Aber es kommt auf das Produkt an. Ne. Zum Beispiel so ein iPhone verkauft sich ja auch sehr, sehr gut, ne, für einen hohen Preis. Also das kann man halt nicht so stark pauschalisieren. Ne. Es ist halt eher eine Kombination. Ne. Also man macht hier nicht nur diese Preistests, sondern man braucht auch eine gute, regelbasiertes Pricing dahinter. Also viele Kunden haben ja auch sagen Min- und Max-Preise oder diese Preise verhalten sich halt auch sehr stark vom Konkurrenzprodukt. Ne? Also man muss halt auch gucken, dass man konkurrierende Preise mit einsammelt, ne? Und dann guckt, dass es halt auch so gut passt. Und das ist eine Kombination sozusagen aus KI und regelbasiertes Pricing ist super relevant. Ne? Alleine ist es nicht sozusagen möglich. Ne?
Würdest du sagen, dass im E-Commerce-Bereich menschliche Intuition und Erfahrung gar keinen Wert mehr hat?
Boah, würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich würde es auch nicht komplett überschätzen. Ne? Also das ist halt so, ich kenne das auch aus meinen früheren Zeiten bei Springer oder auch bei Idealo, wo ein Kollege gesagt hat, ja, ich wusste schon immer, dass man so und so viel X-E-Mails senden muss, ne, weil das funktioniert immer so. Ne. Oder zum Beispiel, ich habe es schon immer so gemacht, ne, und das sind die, basieren auf meinen Erfahrungen. Ne. Ich würde sagen, diese Erfahrungen sind gut, ne, man sollte es nicht wegnehmen. Deswegen sage ich ja auch, ein gutes regelbasiertes Pricing ist wichtig, ne, weil am Ende des Tages, ich als Softwareanbieter verstehe auch nicht immer den Business von meinem Kunden. Ne. Also der Seller, ne, weiß immer mehr, wann eine gute Saison ist, ne, was für ein guter Einstiegspreis es ist und er kennt seine Kunden auch am Ende des Tages besser. Ne. Deswegen muss man das mit einfließen. Allerdings braucht er aber auch trotzdem eine Lösung, wo er weiß, hey, ich habe jetzt eine Lösung, wo ich genug Daten sammeln kann, wo ich eine bessere Entscheidung am Ende des Tages setzen kann. Ne. Und das ist halt wichtig, dass man diese Kombination aus seinen eigenen Erfahrungen mit Daten verbindet, ne, und nicht nur sagt, ja, ich wusste es schon immer so.
Welche anderen Bereiche im E-Commerce siehst du denn vor allen Dingen attraktiv für AI? Also über das Thema Preisfindung hinaus, wo sagst du, Mensch, da sind auch spannende Anwendungen und Themen, wo E-Commerce-Händler sagen sollten, Mensch, das ist spannend.
Ja, es gibt ja einiges. Die Frage ist halt, wie weit die meisten Unternehmen sind. Ne? Also wenn man zum Beispiel Amazon guckt, die sind halt natürlich sehr weit, die haben halt ein sehr starkes Machine Learning-Team, ne? Wohingegen jetzt zum Beispiel kleinere E-Commerce-Player da leider noch nicht so weit sind. Und der größte Punkt ist wahrscheinlich Automatisierung, ne? Oder beziehungsweise auch Suche. Also wenn ich zu Amazon gehe und etwas suche, dann finde ich schon sehr, sehr stark, was ich gerne will und können auch sehr gut empfehlen. Ne? Also es ist eine Kombination aus Recommendation Engine, ne, plus sozusagen der gezielten Suche. Suche ist halt ein sehr starkes KI-Problem, ne, ein sehr gutes, was lösbar ist. Also natürlich gibt es halt auch so altklassische Suche, ne, wo du sagst, hey, ich tippe einen Text ein und suche was aus meinem Katalog heraus. Ne? Also wenn das sozusagen mit Machine Learning vereinfacht wird und verbessert wird, ne, dann ist es halt auch eine deutlich bessere User Experience am Ende des Tages. Ne? Und natürlich, das andere ist halt alles so mit Automatisierungsgeschichten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen riesen Katalog habe, ne, muss ich irgendwelche Bilder sortieren, Bilder reinpflegen, Content kreieren. Ne? Also das ist halt auch ein großes Problem, ne, wo du erstmal einen guten Text schreiben musst. Ne? Wenn du 100 Produkte hast, ja, musst du erstmal 100 Texte schreiben. Und natürlich kannst du irgendwie Copy and Paste machen, aber du weißt ja selber, wenn du in den Shop gehst und da willst du halt eine gute User Experience haben. Ne? Und eine gute User Experience entsteht dadurch, dass das Bild irgendwie auch sinnvoll ist, ne? Weil du gehst ja, es ist halt ein virtuelles Erlebnis. Wenn du in den Shop gehst, hast du sozusagen, wie du schon gesagt hast, eine Verkäuferin, vielleicht, also ist auch nicht mal so, du hast eine Verkäuferin, die dir Empfehlungen gibt. Ne? Und die zeigt dir da, du kannst halt verschiedenen Blickwinkeln das Produkt ansehen. Du kannst die Beschreibungen auch durchlesen. Ne? Vielleicht wird die Verkäuferin dir etwas dazu etwas sagen. Ne? Und das kann zum Beispiel mit generativer AI, ne, auch zum Beispiel, also ich würde ja sagen, nicht komplett ersetzt werden, ne, aber es kann als Hilfsmittel da sein, um schneller Texte zu schreiben.
Das, zum Schluss vielleicht ein paar Sätze, wenn du die bitte einfach beenden würdest. Künstliche Intelligenz bedeutet für mich?
Mein Job. Oder was soll ich das sagen? Oder
vielleicht Zukunft. In etwas größerem Kontext vielleicht.
Okay, ich würde sagen, die Künstliche Intelligenz ist die Zukunft und es gehört auch der Gegenwart.
Und vielleicht ergänzend dazu, für dich ganz persönlich, jetzt nicht nur im Job, aber hast du das Gefühl, dass es auch für dich persönlich oder die Menschen im Umfeld etwas verändert? Ist da der Einfluss von KI schon soweit?
Ja, total. Also KI ist überall drin. Also zum Beispiel, wenn du
in deinem unsichtbare Macht.
Du musst ja einfach nur mal dein iPhone angucken, ne, was da alles schon drin ist. Deine Bilder werden komplett automatisch sortiert. Ne, also wenn du bestimmte Texte schreibst, ne, oder auch zum Beispiel Übersetzungstools wie DeepL. Ne, also es ist jetzt überall drin, ne, Google in der Nutzung. Und das ist halt das Wundervolle, dass zum Beispiel meine Eltern, die jetzt auch zum Beispiel non-digital sind, das auch nutzbar gemacht werden können.
Dann die Frage natürlich ganz wichtig, die größte Herausforderung, die uns in den nächsten 2 bis 3 Jahren begegnen wird, ist?
Boah, relativ schwierig, würde ich sagen. Also ich kann ja relativ abstrakt bleiben oder links, aber ich würde mal sagen, ich habe schon große Angst, was so gewisserweise hier in Deutschland passiert. Also wir haben so eine sehr gemütliche Kultur, würde ich sagen, in diesem Lande. Und ich würde mir hier gerne so ein bisschen mehr Tempo erwarten in Deutschland. Ein bisschen mehr Risiko. Also ansonsten sehe ich relativ schwarz, was in diesem Land passiert.
Den Satz, den ich in meiner Karriere am häufigsten gehört habe. Oder vielleicht in deinen Kundengesprächen jetzt mit Price Loop. Vielleicht gibt es da Sätze, die dir immer wieder entgegengeworfen werden.
Ah, das habe ich so nicht gesehen. Aus den Daten.
Also Überraschung.
Ja, genau. Überraschungseffekte. Wow, das ist jetzt neu für mich.
Okay, dann lieber Adat, vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Einblicke. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass du heute unser Gast bei Business Class warst.
Ja, vielen Dank dir auch.